Hallo, hallo.
Hi.
Wir haben gute Neuigkeiten.
Fantastische Neuigkeiten.
Und zwar am 3. August sind wir auf dem OAMN-Sommerkongress und machen da Live-Podcast in Berlin.
Ja, es wird total geil. Nathalie wird da sein natürlich, das Ganze moderieren. Wir werden da sein, Mimi Fiedler wird da sein. Es gibt Vorträge, es gibt Musik. Das wird richtig spitze.
Genau. Und es gibt auch noch ein paar Tickets, aber ihr könnt auch Tickets gewinnen. Und zwar,
wenn ihr eine Mitgliedschaft abschließt auf unserem Steady-Newsletter, den wir euch natürlich auch in jeder Folge und auf Instagram und überall verlinken, müsst ihr eine Mitgliedschaft abschließen. Das ist sowieso eine gute Idee.
Da schreiben wir nämlich einmal die Woche sehr, sehr schlaue Dinge. Ihr könnt mit Soda Club up to date bleiben und vor allem könnt ihr dieses Projekt mit am Leben halten.
Genau, ihr finanziert damit auch Ingos Arbeit und unsere Arbeit. Und dafür kriegt ihr tolle Texte von uns und Bonusfolgen. Es sind jetzt auch schon ganz schön viele Inhalte da, weil wir machen das ja schon eine ganze Weile. Das heißt, wenn ihr jetzt eine sportbillige Mitgliedschaft abschließt, dann kriegt ihr ja die ganzen Inhalte quasi der letzten, weiß ich nicht, 2 Jahre oder so, jede Woche, also hunderte Sachen, alle gleichzeitig. Das ist total krass. Mhm.
Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen.
Yes. Mach Gut. das jetzt mal.
Mach das.
Und mach das.
Alle Links findet ihr in den Shownotes.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Aua.
Mia, was hast du gemacht, dass dir alles wehtut?
Ich war gestern bei einem sehr guten Pilates-Training. Mhm. Ich hatte ja die Weihnachtspause keinen Sport. Also von, ich glaube, vom 23. bis jetzt. Also ziemlich lange. Und es gibt so Pilates, was irgendwie langweilig ist. Also wenn das manche Leute machen, dann spürt man danach gar nichts. Aber es gibt auch Pilates, das geht so richtig rein, so in den Ganzen, wo du am nächsten Tag nur noch irgendwo rumliegen kannst, so, weil dir alles wehtut. Und so ein Pilates war das gestern. Mhm. Es wirkte ganz unscheinbar eigentlich. Also man hat sich nicht viel bewegt. Der Trainer war total nett und lustig und hat immer so Kit-Kat-Witze gemacht.
Ja, so kriegen sie dich. Nett und lustig.
Und so ganz gechillt. Irgendwie.
Und danach kannst du dich nicht mehr bewegen.
Ich kann dich nie wieder bewegen, das ist echt krass. Naja, aber jetzt ist Januar, jetzt bin ich wieder bei der Trainingsroutine. Das wird der letzte Muskelkater in diesem Januar sein. So, weil ich jetzt immer schön fleißig hingehe und keinen Muskelkater mehr kriege.
Ich hab auch Weihnachtspause und ich traue mich gerade nicht zum CrossFit.
Ja, das erste Mal wird halt scheiße, davon musst du halt ausgehen.
Scheiße,
du
bist, ja.
Also ich meine, das Training selber wahrscheinlich nicht so unbedingt, aber danach halt. Aber da muss man halt durch.
Ja.
Und dann.
Ja.
Einfach nichts erwarten.
Oder ein bisschen Selbsthass aufbauen.
Selbsthass?
Ich weiß, ja, das ist, denke ich,
die Antwort ist. Purer Hass auf meinen Körper. Da gibt es doch so eine Scrubs-Folge, die ich früher mal sehr geliebt habe, von Dr.
Das ist
Cox.
Ein Tipp von Dr. Cox.
Ja! Hm.
Ja.
Was motiviert sie? Oder warum haben sie so einen fantastischen, gestählten Superheldenkörper? Purer Selbsthass.
Nee, ich meine nicht so die Art von Hass, sondern eher so dieses sich wehtun wollen.
Sich wehtun wollen? Also Masochismus?
Ja, genau, das meine ich.
Ah, okay. Das habe ich überhaupt nicht. Ey. Also nur in Beziehungen.
Ja, ich
auch. Oh. Nicht beim Sport.
Ja, deswegen, ja, ich obviously auch nicht. Deswegen dachte ich, vielleicht ist das so eine Strategie, wie ich mich wieder zum CrossFit kriege und nicht so Angst habe vor dem Kater danach.
Ja, weiß ich nicht. Man muss halt einfach mit der Angst leben. Man muss einfach zur Angst sagen, so Angst, hi, du bist da, du nervst mich, aber okay. Wenn du keinen nicht so viel Stress machst, dann kannst du jetzt hier eine Weile mitkommen und dann.
Angst haben trotzdem machen.
Ja, ich meine, weißt du, beim Sport, das ist halt wie mit dem Trinken, so just do it. Ist der beste Claim, den irgendeine Marke jemals hatte, ist dieser Nike-Slogan, just do it, weil genau darum geht's, muss es einfach mal, es kann sich nicht rausdenken, muss einfach Schuhe anziehen und dann dahin gehen und dann ist es halt scheiße und dann hast du es gemacht und Punkt, bam. Mehr braucht
man. Und du brauchst auch keine Gefühle.
Nein.
Dafür, um das zu machen. Und das ist auch.
Aber die Gefühle, wenn sie da sind, die hindern dich auch nicht, ne? Also Angst, Abscheu, Selbsthass und so. Das ist alles okay, wenn das da ist. Du kannst es aber trotzdem dann machen. So.
Ja, ja, genau. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Also. Gut. Das war's. Schönen Sonntag.
Und aber, um nochmal was Positives zu sagen zu diesen ganzen Sachen, man fühlt sich hinterher eigentlich immer besser.
Immer.
Immer.
Das ist auch sowas. Man hat, also ich habe es nie bereut, dass ich rausgegangen bin, dass ich zum Sport gegangen bin. Das ist ja der Unterschied zwischen guten Coping-Strategien und schlechten Coping-Strategien. Voll. Die guten bereut man einfach nie.
Ja, und die schlechten bereut man immer.
Immer.
Immer. Du triffst nie einen Menschen, der irgendwie, weiß ich nicht, von einem Rückfall zurückkommt oder so und sagt, boah, das war richtig geil, geile Zeit.
Ich bin froh, dass ich es gemacht habe.
Jedes Mal wieder machen.
Ja.
Ja, voll.
Ja, wir wollten heute für alle, die neu sind oder nicht so hip wie wir.
Es sind viele neue. Hi, alle ihr Neuen.
Hi, hallo,
happy neue.
January.
Also,
ganz viele
neue. Wir haben ja im Januar immer neue, aber diesen Januar haben wir wirklich ganz besonders viele neue. Die Leute sind ganz wild auf die Nüchternheit.
Ich gucke mir die Kurve aber auch immer gerne an. Man sieht immer so diese Ausschläge. Es ist so, wächst so langsam vor sich hin. Dann gibt es so einen Ausschlag im Januar. Und dann geht das ein bisschen zurück, aber viele bleiben auch dabei.
Ja.
Also, wenn man jetzt neu am Start ist und sich mit diesen ganzen Themen beschäftigt, dann wird man auf einige Begriffe treffen, so nach und nach, die man vielleicht nicht sofort versteht oder man hört, wie andere Leute diese Begriffe verwenden und würde gerne auch so cool sein und mitreden können und das alles so ganz selbstverständlich einfach auch die Lingo verwenden.
Mhm.
Und für damit ihr das könnt, haben wir gedacht, machen wir mal eine Folge zu so ein paar Begriffen und Konzepten, die einem immer wieder begegnen und von denen man nicht automatisch weiß, was es ist, die Normies nicht unbedingt kennen.
Mhm.
Das ist schon mal das erste Wort, Normie.
Normie, stimmt.
Normie, ja. Yeah. Was ist ein Normie?
Normie ist jemand, der in großen, dicken Anführungsstrichen normal trinken kann. Also jemand, der damit kein Ding am Laufen hat, der keine Suchtgedanken hat, der keine Schwierigkeiten hat, der halt über Alkohol so wenig nachdenkt, wie wir über Tee, Minztee ist immer das Beispiel, ne? Wie wir über Minztee nachdenken. Ist Minztee im Haus oder nicht? Keine Ahnung, ist egal. Gibt's Minztee auf dieser Party? Ja, vielleicht. Wenn ja, trinke ich einen. Wenn nicht, trinke ich etwas anderes. Die so ein Verhältnis mit Alkohol haben. Das sind Normies.
Ja.
Rätselhafte Wesen.
Genau. Rätselhaft. Nie verstanden.
Nie verstanden. Ich hatte mal, ein Freund von mir hat mal erzählt, dass bei seiner Fußballmannschaft beim Training sich zwei Typen so ein 0-3er Bier geteilt haben. Und der war so völlig außer sich. Der meinte, das waren erwachsene Männer. Die haben sich ein Bier geteilt, ein kleines. Irre.
Absolut irre.
Ja, ja, sollen wir gehen einfach die Liste nicht alphabetisch durch, ne? Wir haben gerade gesagt, wir machen die Freestyle, die Liste, und die alphabetisch geordnete Liste findet ihr dann fein säuberlich beschrieben in unserem Newsletter.
Vielleicht wird es humorvoll. Mal gucken. die Idee zu dieser Folge ist entstanden, weil wir irgendwann mal eine Nachricht bekommen haben von einer Hörerin, die sich gewünscht hat, dass wir was über das Konzept vom Dry Drunk erzählen. Was wir immer mal wieder fallen gelassen haben in Folgen. Und vielleicht machen wir auch noch mal eine extra eigene Folge dazu. Aber so ganz grundsätzlich Dry Drunk, also trocken betrunken, würde man übersetzen, ne?
Trockenrausch.
Trockenrausch. Trockenrausch, ja. Im Grunde Leute, die alkoholfrei sind aktuell, sich aber überhaupt nicht mit ihrem Konsum auseinandersetzen oder also mit dem vorherigen Konsum, die vielleicht eine Trinkpause machen, aber nichts in ihrem Leben verändern und sagen, ah ja, ich gehe einfach in dieselben Kneipen, mach dieselben Sachen und bleibe komplett an der Oberfläche, was meinen eigenen Konsum angeht. So.
Ja, und ne? die halt im Prinzip die darunterliegenden Probleme nicht bearbeiten. Also der Begriff kommt von AA. Also die Gründer.
Wieso, glaube ich, die meisten Begriffe, die ja, viele, wir jetzt nennen, kommen aus AA.
Ja, weil das die einzigen irgendwie sind, die so eine Fachsprache überhaupt entwickelt haben.
Von den anonymen Alkoholikern.
Genau.
Alcoholics Anonymous AA.
Aber das Phänomen ist schon auch über AA hinaus bekannt und auch wird auch ernst genommen, also auch von Therapeuten und so. Und ich glaube, es geht um Leute, die ihre Probleme, irgendwelche tiefschürfenden psychischen Probleme halt mit Alkohol behandelt haben im Alleingang, also die halt Medikation betrieben haben und die dann aber, wenn sie aufhören zu trinken, nicht diese Probleme lösen oder therapieren oder so. Ja, und das dann sozusagen zwar die Linderung weglassen, also die Schmerzmittel weglassen im Prinzip, aber nicht die Krankheit heilen. So. Mhm. Und da gibt's natürlich Leute, die nicht so getrunken haben. Also ich habe zum Beispiel nicht so getrunken. Mein Hauptproblem war tatsächlich der Alkohol und nicht irgendwas darunter. Deswegen war ich auch nie dry drunk in dem Sinne, wie das gemeint ist. So.
Ach, ich glaube, also ich war schon dry drunk zwischen denen. Also Trinkpausen gemacht und so. Eben, wo ich gedacht habe, ja, okay, das reicht jetzt, wenn ich das halt weglasse. Und das hat halt nicht gereicht bei mir.
Ach so, ja, gut.
Das einfach den Alkohol wegzulassen, so. Und auch so ein Thema, was damit zusammenhängt, ist natürlich so auch Suchtverlagerung. Also, dass man trotzdem dass man versucht, immer noch irgendwie einen High oder eine Betäubung oder was auch immer man im Alkohol gesucht hat, jetzt eben in anderen Sachen suchen. Mhm. Sei das anderen Menschen oder in anderen Verhaltensweisen oder auch in anderen Substanzen. Es gibt ja auch den Begriff vom California Sober.
Ja, also das ist auch geil.
Von der kalifornischen Nüchternheit, die daraus besteht, dass man zwar nicht mehr trinkt, aber halt Gras raucht. So.
Ja.
Da würde man vielleicht sagen, genau, das ist halt eine Form von Abstinenz, die in den meisten Fällen nicht so weit einträgt. Also mich hat sie zumindest nie so weit getragen. Also ich habe dann halt einfach immer wieder angefangen, eben weil ich mir auch nie eingestanden habe, dass irgendwas ein Problem gewesen ist. Deswegen gab es auch nichts, was ich hätte machen müssen. So. Hätte es aber doch gegeben.
Ja, das hatte ich auch. Also ich habe ja auch ein paar Trinkpausen gemacht und diese Erfahrung habe ich auch gemacht, dass ich nur das Trinken kurzzeitig eingestellt habe, aber sonst nichts geändert habe. Aber was ich meinte, war das gar nicht so sehr. Ich meinte halt eher irgendwie, also wenn du den Alkohol weglässt, wenn du abstinent bist, was kommt dann darunter zum Vorschein? Ist das sozusagen das fundamentale Problem, wo der Alkohol eigentlich immer nur so ein Cover-up war? Oder sind das nur so ganz normale Menschenprobleme halt? Ich meine, gut, da ist die Grenze natürlich auch schwammig so, aber ich hatte, glaube ich, ich hatte halt nur so Menschenprobleme, halt so typische Probleme, so Social Anxiety halt. Oder ich meine, gut, meine größte Baustelle ist halt dieses Liebeszeug. Und da war ich durchaus in den letzten Jahren auch immer mal wieder dry drunk, würde ich jetzt nicht sagen, aber high auf dieser Sache. Also das ist halt bei mir eine eigene Sache sozusagen. Das hat auch mit dem Alkohol jetzt gar nicht so viel zu tun. Ja, was wäre jetzt mein Punkt? Ja, dass ich das kenne. Dass ich jetzt nicht damit sagen wollte, ich hatte das nie, sondern dass ich das irgendwie anders meinte. Also ich meinte, dass der Alkohol, als der Alkohol weg war, haben sich gleichzeitig sehr viele Probleme für mich auch damit gelöst, tatsächlich.
Ja, das war bei mir auch der Fall.
Ja.
Ja, aber Alkohol ist ja auch ein eigenes Problem. Also es ist ja auch gut, wenn man erstmal einfach damit aufhört und guckt, was dann kommt. Ich glaube auch, wenn jetzt jemand wirklich baby sober ist, also ganz in der frühen Nüchternheit ist, dann wäre es ein wahnsinniger Anspruch zu sagen, so ich muss ja jetzt auch alle Sachen, die da drunter liegen, irgendwie bearbeiten. Sondern man kann ja erstmal genießen, dass es einem besser geht. So, aber ich glaube, also für mich, wenn ich sage dry drunk, dann meine ich damit, wenn man die Nüchternheit nicht pflegt und wenn man das versucht, so nebenher irgendwie zu machen, alles noch genauso zu machen und es aber nicht nicht in den Fokus zu nehmen und nicht zu stärken und nicht auch irgendwie aktiv was damit zu machen.
Ja.
So begreife ich dieses Wort. Aber das ist natürlich auch, es sind jetzt halt unsere persönlichen Definitionen.
Ja, klar. Ja, ich habe neulich gehört von einer, also ein Freund von mir hat mir erzählt, dass er wiederum eine Frau kennt, die bei AA ist seit 20 Jahren und die seit 20 Jahren im Prinzip, also nach seiner Definition halt irgendwie dry drunk ist. Also die halt das Trinken immer noch vermisst, die jeden Tag kämpft, die jeden Tag irgendwie neidisch ist auf Leute, die trinken können, weil sie nicht trinken kann und so.
Krass.
Ich habe noch nie jemanden getroffen, ehrlich gesagt. Also weil ich finde das auch bewundernswert, dass man das schafft. Dann, wenn man halt 20 Jahre lang jeden Tag das vermisst, dass man dann nicht rückfällig wird, finde ich total krass. Es ist natürlich ein furchtbarer Zustand. Und ich kenne so Leute, also am Anfang, wenn die am Anfang in Meetings kommen oder am Anfang sober sind, dann gibt es Menschen, die eben, die immer noch irgendwie in dieser Verhandlung sind. Die halt immer noch sagen, ja, eigentlich ist es ja schön und eigentlich würde ich ja gerne und ich wünschte, ich könnte und kann ich aber vielleicht nicht. Und die halt immer noch so hin und her schwanken.
Ja. Yeah.
So, das gibt es am Anfang schon häufiger, aber dass jemand das so lange hat, das habe ich,
das hab ich auch noch nie erlebt.
Noch nie gesehen. So. Weil, ich meine, die meisten Leute haben da einfach nicht die Disziplin für, die trinken dann halt wieder. So.
Ja. Ja, ja, und das ist also so, dry drunk wäre vielleicht auch eben genau dieses, ja, ich bin nüchtern, aber ich mache Ausnahmen oder so. Also so diesen Platz frei zu halten für den Alkohol, das ist ja vielleicht ja doch irgendwann nochmal.
So. Ja. Genau, und dann deswegen sich nicht bewegen, ne? Nicht das Leben angehen sozusagen, weil man halt immer wartet, man ist halt immer in dieser Warteposition. Das ist wie wenn man irgendwie getrennt ist von einem Typen und aber keine neue Beziehung anfängt, weil man eigentlich die ganze Zeit davon ausgeht, dass man vielleicht wieder zusammenkommt mit dem. So fühlt sich das, so fühlt sich das wahrscheinlich an. So, dass man halt irgendwie sich nicht bewegen kann, weil man immer so dieses Ding hat, was einen zurückhält oder so.
Mhm.
Ja, schrecklicher Zustand.
Mhm.
Ja, und dann aber was anderes ist ja dieses, also ja, weiß ich nicht, Trockenrausch, keine Ahnung, dass man halt high wird auf anderen Sachen. Das ist ja dann irgendwie nochmal was anderes. Und das kenne ich auch. Also
ja,
Suchtverlagerung.
Das kenne ich auch. Ja, ja, vielleicht. Ich finde bei Suchtverlagerung, ich finde das Wort manchmal ein bisschen schwierig, weil es so klingt, als ob alle anderen Sachen, die auch so eine ähnliche Funktion haben, genauso schwierig oder gravierend sind. Also es ist wie das Trinken zum Beispiel, also wie die primäre Sucht oder was auch so. Und das finde ich, also das Wort kennt halt nicht so wirklich diese Abstufung. Und ich würde schon sagen, dass ich auf jeden Fall Phasen hatte in meiner Nüchternheit, wo ich emotional gegessen habe. So. Oder wo ich so ein bisschen high war auf Projekten, weil ich irgendwie dachte, geil, jetzt mache ich das. Und wo ich irgendwie, wo ich gemerkt habe, ich komme gar nicht zur Ruhe, sondern will eigentlich schon wieder das Nächste. Und es geht nicht darum, im Jetzt zu sein und präsent zu sein, sondern ich habe jetzt Bock, noch das Nächste anzupacken und noch das Nächste. Und dann, dass da auch so ein, dass das irgendwann dann eingebrochen ist und dann hatte ich eine Phase, in der es mir dann einfach nicht mehr so gut ging, weil ich so ausgepowert war, so als hätte ich einen Kater und so. Also das kenne ich auf jeden Fall. Auch Social Media, also dass ich irgendwie das Gefühl habe, so, ah ja, ich scrolle hier und ich kann mich nicht so richtig losreißen, so wie ich mich von einer Flasche Wein vielleicht auch nicht so losreißen konnte. Natürlich kann man jetzt sagen, ja okay, das ist halt irgendwie voll Suchtverlagerung. Und die Frage ist aber, finde ich, immer so, in was für einem Rahmen ist das, ne? Also das ist halt auch, ja, fällt für mich auch unter Menschlichkeit.
Total.
Dass man einfach manchmal nach Dingen im Außen greift und dann feststellt, ja, so viel hat es jetzt nicht gebracht und es tut mir irgendwie nicht gut.
Ja.
Ja, ist okay.
Ja, es ist eine menschliche Konstante einfach. Das machen wir alle und auch das ganze Leben. Also man wird niemals frei davon sein, dass man da Tendenzen hat und dass man da manchmal halt irgendwie einen Schritt reingeht in so ein Verhalten. Das ist, glaube ich, auch nicht so problematisch. Das ist halt, ja, das gehört halt dazu. Ich meine, das ist halt Dopamin im Hirn, ne? So ist es halt. Und Balance ist halt immer nur der Mittelwert. So, es gibt halt immer, ja, Ausschläge nach oben und unten. Und Zu leben ist halt, und sich immer wieder neu kalibrieren und nicht, dass es nie auftritt, sondern dass man immer wieder die Mitte zurück, dass man da immerhin zurückpendeln kann. Mhm. Ja.
Und es gilt natürlich aber trotzdem, wenn was für ein Problem ist, dann ist das ein Problem so, ne? Also das stimmt ja auch genauso.
Ja.
So.
Ja. Es ist halt, ja, es ist wie mit allem, das ist ein Spektrumsding und ein Intensitätsding so.
Aber deswegen finde ich halt dieses Wort Suchtverlagerung kann problematisch werden, weil es halt so ein bisschen so ein übergestülptes, allgemeines, und das darf man dann nicht. Und dass ich das auch kenne von Leuten, die nüchtern sind, dass sie vielleicht extra hart sind zu sich in Bezug auf diese Sachen, weil sie sagen, ja, das ist ja dann quasi genau das Gleiche wie die Sucht. Und da ist halt, finde ich, schon immer die Frage, okay, wie out of control ist das denn so? Und ist das vielleicht auch okay, das auch mal zu machen, so, solange es in einem gewissen Rahmen bleibt. So, und sich dafür nicht total abzufacken. Das ist sowieso nie eine gute Idee, sich für solche Sachen abzufacken. Das hilft nämlich tatsächlich nicht.
Nee. Es gibt Leute, die tatsächlich da alles permanent irgendwie mit ihrer Suchtpersönlichkeit erklären. Also ihren Schokoladenkonsum zum Beispiel, die dann halt auch immer so sagen so, ja, ach ja, ich brauche noch eine Praline, weil ich bin ja so eine Suchtpersönlichkeit. Dann denke ich mir immer so, nein, das haben wir alle. So, das hat jedes Kind. Das ist okay. Mhm.
Ja. Ich meine, was ja eins der wahrscheinlich wichtigsten Worte ist, dem müssen wir auch eigentlich mal eine eigene Folge zu machen, ist die Kapitulation. Und vielleicht hat das auch insofern was mit Dry Drunk zu tun, dass es bei Dry Drunk vielleicht die Kapitulation noch nicht so stattgefunden hat. Und Kapitulation ist so auch ein AA-Begriff, so der erste Schritt auch. Also wir gaben zu, dass wir dem Alkohol gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr meistern konnten. Und man kann es auch Krankheitseinsicht nennen, man kann es auch wirkende Einsicht nennen, man kann es Akzeptanz nennen, radikale Akzeptanz von dem, was ist.
Mm.
Und das ist letztendlich der Punkt, an dem man merkt, ich kann das nicht kontrollieren und auch ich will das nicht kontrollieren. Also das war für mich wichtig, zu merken, nicht nur, ich habe das jetzt lang genug versucht, das zu kontrollieren. Es ist ein Kampf, den kann ich nicht gewinnen. Und ich höre auf damit. Ich steige aus der Verhandlung aus und ich diskutiere nicht mehr darüber, ob und wann und wie und vielleicht ja doch ein Glas und vielleicht ja irgendwie doch noch am Wochenende und zu irgendeiner Gelegenheit, wenn meine Mutter Geburtstag hat, dann kann ich aber doch mit Sekt anstoßen und vielleicht ja in 3 Jahren zu Silvester so. Nein, nein, einfach all das nicht mehr. Und davor zu kapitulieren und zu sagen, so, das ist jetzt so.
Ja, das ist tatsächlich total wichtig. Und ich glaube auch mittlerweile, dass niemand das ohne Kapitulation wirklich dauerhaft hinkriegt. Also ich glaube, irgendeine Art von Kapitulation haben alle durchgemacht, die das dauerhaft hinkriegen. Auch wenn sie es nicht Kapitulation nennen, weil Kapitulation ist natürlich auch wieder so ein problematisches Wort. Weil es ist so wie, es ist halt so eine Kriegsmetapher, ne? Es ist halt wieder dieses harte männliche Kampf, Krieg, irgendwie sterben, aufgeben und so. Und ich konnte mich da so lange nicht mit dem Begriff irgendwie anfreunden, weil sich das überhaupt nicht so angefühlt hat, was ich da erlebt habe bei meiner Kapitulation. Also emotional hat sich das gar nicht so angefühlt, wie sich das anhört, auch in diesen AA-Schriften und so weiter. Deswegen habe ich das vor lange nicht mit mir in Verbindung gebracht. Aber mittlerweile denke ich, dass es eben echt Kapitulation tatsächlich die Grundvoraussetzung ist, auch für Leute, die halt nicht zu AA gehen und nichts mit dem Verein zu tun haben wollen. Also da hat ja auch Maria Bremer uns neulich erzählt, dass sie ja im Prinzip auch genau auf diesen Punkt mit ihren Klientinnen hinarbeitet, ne? Auf den Kapitulation nennt das aber natürlich nicht.
Wo es Klick macht.
Genau, der Moment, wo es halt Klick macht, wo man dann irgendwie plötzlich so die, also wo halt die Erkenntnis nicht nur im Kopf ist, sondern in den Knochen, so.
Mhm.
Ja.
Ja, und es ist auch ein Moment von Frieden. Also das finde ich ja das Interessante, dass es, ja, es ist eine Kriegsmetapher und ich finde den aber schön, weil es ist ja dieses Missverständnis eigentlich, dass der Kampf das Nüchternsein ist. Mhm. Und der Kampf ist aber das Trinken. Mhm. Und deswegen ist vor dem Trinken zu kapitulieren eben genau das Aufgeben des Kampfes. So, und danach kann halt Frieden einkehren. Und deswegen finde ich es insofern eine okay Kriegsmetapher, auch wenn ich da manchmal, wenn ich da auch nicht so der Fan von bin, und mich auch immer ein bisschen ärgere, wenn es so darum geht, so, ja, der Kampf gegen die Sucht und so, als ob das was wäre, was außerhalb von uns liegt, als ob das was ist, was wir in uns bekämpfen müssen, wo wir uns wappnen müssen, wo wir uns die Rüstung anziehen müssen und uns hart machen und uns stählen, damit wir endlich irgendwie unseren Weg nüchtern gehen können, wie wahre Männer oder so. Gegen wen kämpfen wir da? Wir kämpfen da gegen uns selber. Ja. Und gegen sich selber kämpfen bindet viel Energie und man kommt meistens nicht so weit. Und das ist eben genau für mich die Kapitulation, ist eben auch das alle Viere von sich strecken, sich in den Sand legen in der Arena und sagen so, ich höre jetzt auf. Ihr könnt da draußen machen, was ihr wollt. Mhm. Ich höre auf. Und das ist für mich eher eine Metapher für Frieden als für Krieg.
Voll, ja. Aber das, weswegen ich das immer total kontraintuitiv fand, war, weil, also für mich ist eine Kapitulation vor etwas bedeutet, das andere hat gewonnen und hat jetzt die Macht über mich und entscheidet halt über mich. Aber es ist ja genau das Gegenteil, was passiert. Also, ne, wenn ich vor dem Alkohol kapituliere, dann ist in dieser Metapher ja der Alkohol der Sieger. Ne, und hat halt die Macht. Also für mich wäre eigentlich Kapitulation, würde ich so verstehen, ich kapituliere vor dem Alkohol, würde eigentlich für mich bedeuten, ich trinke mich zu Tode. Das wäre eigentlich die Kapitulation vor dem Alkohol. Aber das ist es ja nicht. Also, und deswegen habe ich das vor lange nicht verstanden, weil ich finde diese Metapher nicht gut. Ich finde sie nicht.
Ja.
Irgendwie greift die bei mir einfach überhaupt nicht. Weil das, ja.
Ja, ich finde, es gibt halt so eine lebensbejahende Kapitulation und eine lebensverneinende Kapitulation.
Ja.
Und die lebensverneinende Kapitulation wäre eben genau das, ja, zu sagen, so, das, es bringt ja eh alles nichts. So. Nach einer kurzen Pause geht es weiter.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, White Knuckling passt dazu, weil das ist das, was man macht, bevor man kapituliert hat. White Knuckling ist das, was man macht, bevor es leicht wird.
Und wenn man 20 Jahre lang den Alkohol vermisst, ist auch White Knuckling. Das kommt von, also es ist der englische Wort für weiße Knöchel, weißknöchelnd,
weiße Fingerknöchel.
Weiße Fingerknöchel, genau. Das heißt, wenn du deine Hände, wenn du deine Faust so doll ballst, dass deine Knöchel weiß werden.
Ja. Auf Deutsch würde man sagen Kampftrocken.
Kampftrocken, ja. Ist auch irgendwie ein witziges Wort.
Ich habe grundsätzlich totale Probleme mit dem Wort trocken. Ich finde das ganz schlimm. Ja, ich finde das genauso schlimm wie Partnerschaft oder guten Appetit.
Appetit.
Ganz schlimm, ganz, ganz schlimmes Wort. Ja. Deswegen vermeide ich das, aber es trifft es schon, ja.
Ach, ich finde, inzwischen finde ich, dass manche von diesen deutschen Ausdrücken, die knallen einfach. Ich finde, die haben irgendwie eine gewisse Ästhetik darin, wie unattraktiv die sind.
Ja, wie Brutalismus. Es ist halt irgendwie selbstbewusst hässlich. Es ist halt so, es sagt so, ich bin grottenhässlich und ich will auch gar nicht schön sein. That's my way.
Es ist ja auch nicht schön. Kampftrocken sein ist ja nicht schön.
Nein, aber trocken sein ja eigentlich schon. Also,
trocken
ne,
sein, total.
Das ist halt das Ding. Und für mich ist in diesem Wort, an diesem Begriff, in diesem Zusammenhang nichts Ästhetisches. Und es ist, also, weil auch da wieder irgendwie, ich habe zu diesem Wort im Grunde das gegenteilige Gefühl zu dem, was es für mich bedeutet. Trocken ist für mich langweilig, grau, abgeklärt, keine, also da ist halt kein Saft drin, keine Lebensenergie. So, wie eine Wüste. Und das ist ja die Nüchternheit überhaupt nicht. Das ist ja das Gegenteil. Es ist halt schon wieder genau das Gegenteil. Deswegen benutze ich dieses Wort nicht gerne, weil es einfach nicht das für mich ist, wie sich das anfühlt.
Ja. Ich hatte das aber mit nüchtern am Anfang auch.
Ja, mit dem hatte ich das komischerweise nie.
Das Wort, ich musste das üben. So, und ich musste das auch manchmal sagen. Und ich habe dann zum Teil Listen geschrieben, wo ich alternative Begriffe aufgeschrieben habe. Weil wenn man jetzt nüchtern googelt und Wortbedeutungen sich anguckt, dann ist das ja genauso. Mhm. So, dann ist das irgendwie trist, trostlos, fantasielos, abgeklärt, pragmatisch. Und das alles ist es ja auch nicht.
Mhm.
Und ja, deswegen finde ich auch, dass bei trocken, auch da, ich benutze es nicht für mich, ich benutze für mich ja auch nüchtern, weil das für mich eher was damit zu tun hat, wie ich lebe. Und trocken hat für mich tatsächlich was damit zu tun. Einfach, ja, okay, ich abstinent.
Ja.
So. Ich bin abstinent nach der Sucht. Also es ist wie so ein Zustand, aber keine Einstellung zum Leben.
Mhm.
Und nüchtern ist für mich eine Einstellung zum Leben und deswegen verwende ich nüchtern.
Amen.
Schön, ey, wir diskutieren mal wieder so diese ganzen Grundsatzfragen.
Ja,
ich finde das total nett. Das haben wir irgendwie lange nicht gemacht.
Ja, ich bin auch total in diesem Vibe, weil ich war gestern im Meeting und das war das erste Meeting seit Weihnachten halt. Irgendwie, es waren viele Leute weg und das Meeting war brechend voll. Und es war wie eine Klassenfahrt. Das war alle so, du bist wieder da, schönes neues Jahr. Und haben so in den hinteren Reihen so gekichert und so. Das war total nice. Ja.
War es ein Sprechermeeting?
Nee.
Okay.
Nee, ist eine Monologgruppe. Eine Monologgruppe, ja. Jeder redet.
Oh, und ein Sprechermeeting.
Stimmt, auch so Fachterminologie.
Ja, super viel AA-Terminologie.
Ja, ja, ja. Ach, AA. Das macht schon sehr viel Sinn. Ja, weiß nicht. I love it. In letzter Zeit liebe ich das wirklich sehr. Ich habe ja auch immer so Phasen, das ist wahrscheinlich wie in so einer Langzeitbeziehung, dass man manchmal denkt man sich so, ne, irgendwie langweilig, passiert nichts mehr, muss ich eigentlich nicht mehr hingehen. Und dann aber hat man wieder so Momente, wo man denkt so, ach, das ist schon echt toll.
Ja, wollen wir mal ein bisschen AA-Terminologie machen?
Okay.
Also Sprechermeeting ist, eine Person steht vorne und erzählt seine Geschichte.
Ja, normalerweise ist es so 20 Minuten, how I did it, also wie ich es gemacht habe, Erfahrung, Kraft und Hoffnung teilen, sagt man. Genau, und dann können sich die Leute im Nachhinein dann dazu äußern. Genau, und eine Monologgruppe, wie die, in der ich gestern war, das ist, jeder redet von sich selbst und hat eine bestimmte Zeit dafür, je nachdem, wie lange das Meeting geht und wie viele Leute anwesend sind, gibt es dann meistens eine Redezeitbegrenzung und dann redet jeder über sich oder jede über sich.
Und es gibt keinen sogenannten Crosstalk, also Kreuztipps geben. Ich weiß nicht, ob es dafür eine deutsche Übersetzung gibt. Also das heißt halt, dass man nicht kommentiert, was die andere Person sagt und dass man nicht direkt Bezug nimmt und sagt so, ach ja, in deiner Situation, na, ist doch ganz klar, will ja was das und das machen.
Genau.
So, sondern jeder spricht nur über sich
genau,
selbst.
Genau, man kommentiert das in keinster Weise. Also man kann im Nachhinein natürlich nach dem Meeting, wenn das dann vorbei ist, zu der Person hingehen, falls man irgendwas sagen will, aber nicht in diesem Format selber.
Mhm.
Das ist auch übrigens wirklich ein krasses Instrument, so therapeutisch gesehen, was man halt sonst in der Welt nirgendwo so richtig findet. So, weil man immer, also ich merke das oft bei Leuten, die zum ersten Mal in Meetings sind und die halt massiv das Bedürfnis haben, dass auf sie Bezug genommen wird, dass sie Antworten kriegen oder dass halt sie selber auch kommentieren wollen. Weil das irgendwie in unserer Debattenkultur oder generell irgendwie soziale Medien, keine Ahnung, da passiert das halt überall, dass man immer irgendwie sofort reagiert auf irgendwas. Und das ist für viele zuerst so eine interessante Erfahrung, das halt nicht zu haben.
Ja, hat auch gedauert für mich. Also weil dieser Impuls, da drauf zu reagieren, der ist ja trotzdem da und das ist eine schöne Art von Frieden auch, das nicht machen zu müssen.
Voll.
Hilft übrigens auch in der Beratung. Wenn man beratend tätig ist, kann man das in Meetings sehr gut üben.
Mhm.
Nicht sofort reingrätschen zu wollen mit seinem eigenen Shit, sondern erstmal den Raum zu lassen einfach. Ne?
Ja.
Ja. Und auch das Sprechen ist auch eine Fähigkeit. Also 10 Minuten am Stück zu sprechen. Ich meine, man kann sich natürlich auch einen Podcast anschaffen. Aber es ist was anderes. Es ist einfach was ganz anderes.
Es ist sehr anders, ja. Es ist halt, bei einem Podcast hast du halt Sendungsbedürfnis. Es ist halt ein bisschen wie, ja, weiß ich auch nicht. Man bereitet sich ja auch vor, man hat was zu sagen. Es ist halt wie Artikel schreiben oder Bücher schreiben wahrscheinlich. Und im Meeting, da hast du halt keinen, du hast ja keinen, du kriegst ja nichts dafür, ne? Niemand sagt was dazu. Mhm. Du kriegst kein Geld dafür. Es hat keinerlei Auswirkungen irgendwie. Es bleibt ja auch in diesem Raum. Also es hat keine Konsequenzen im Prinzip. Du machst es nur für dich. Du machst es eigentlich nur für dich. Und du machst es nicht, um irgendwen zu beeindrucken oder um irgendeine Debatte. Ich meine, ganz viel von unseren Debatten ist ja so politischer Kram. Irgendwie deine Meinung gegen meine Meinung und irgendwie irgendwas ausdiskutieren, Probleme diskutieren. Das ist das alles nicht. Das ist einfach nur, ich sage die Wahrheit über, wie es mir geht. So. Mhm. Ohne Agenda. Und das ist crazy. Also das ist wirklich so selten in der äußeren Welt, dass ich habe das häufig, dass ich in meiner Schreibgruppe, ich gehe in so eine Schreibgruppe unregelmäßig, wo Leute halt irgendwie zu einem Thema irgendwas schreiben, so ein paar Minuten, also so 20 Minuten oder so, das dann hinterher vorlesen und dann ein bisschen darüber reden. Und da ist das auch ein bisschen so, dass du halt, wir bewerten nicht und die Leute, also ich habe manchmal das Gefühl, die kommen da gerne hin, weil das so ein bisschen meetingmäßig ist. Mhm. Und weil dieses, genau das, was im Meeting passiert, passiert da auch. Also dieses Format einfach, dass man was sagt über sich selbst, was nicht keine Agenda hat und was einfach nur so für sich stehen kann. Und das ist therapeutisch für die Leute. Man merkt das total in diesen Schreibgruppen. Ich finde das immer lustig. So. Ich denke immer so, es ist so Meeting für Leute ohne Drogenproblem halt.
Ja. Also Meeting sind AA-Meetings, wenn jemand sagt, ich gehe noch ins Meeting. Man kann auch sagen, die Tische. Man ist an den Tischen.
Ja, in den USA sagt man in the rooms. Mhm. The rooms of AA.
The rooms.
Mhm. Höhere Macht.
Höhere Macht. Hast du eine höhere Macht?
Ja. Ich war, ja, also es ist so tagesformabhängig bei mir. Also ich würde sagen, irgendwie, ich bin nicht, also definitiv nicht religiös. Vielleicht manchmal so ein bisschen spirituell, also das schon eher. Und ich denke mir so, ja, höhere Macht. Also höhere Macht ist halt alles das, was wir nicht verstehen im Prinzip. Und wir,
was größer ist als wir
was
selbst.
Was größer ist als wir selbst und wir verstehen halt voll vieles nicht. Und deswegen gibt es halt auch mega viele höhere Mächte, meinetwegen. So.
Ja.
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 Du, hast du eine höhere Macht?
Ja, so, ich habe so eine Instanz in mir gefunden. Das hat auch eine Weile gedauert, aber die sich stetig anfühlt und freundlich. Also das ist sozusagen ein Modus oder eine Stimme in mir, auf die ich zugreifen kann. Und da würde ich sagen, das ist sowas wie eine höhere Macht. Also so da, mit der kann ich in ein Zwiegespräch gehen. Das ist sozusagen Vogelperspektive auf die Situation. Und das ist für mich so ein bisschen so eine höhere Macht. Also eine liebende innere Stimme.
Mhm.
Die sich aber auch größer anfühlt als einfach nur sozusagen so ich in meinem Kleinen irgendwie. Ja. Und natürlich auch diese, also, ja, weiß ich nicht, also ich bin auch überhaupt nicht religiös und ich bin eigentlich, würde ich mich auch nicht als besonders spirituell bezeichnen, auch wenn sich das mit der Nüchternheit doch durchaus geändert hat. Wenn man ältere Folgen hört, dann klinge ich noch ganz anders. Aber ja, also auch wenn zum Beispiel sowas, so ein Flow-Zustand oder wenn Kreativität anfängt zu fließen oder wenn so eine Verbindung zwischen Menschen entsteht und man das Gefühl hat, hey, hier, es alle klicken miteinander und es ist ein guter Vibe und fühlt sich aufgehoben und das sind so Momente, wo ich so denke, ja, da ist schon auch so ein bisschen Magie da. Mhm. Und das sind Momente, wo ich denke, ja, das, da höhere Macht, da kann ich mitgehen, so. Das ist aber für mich jetzt nicht unbedingt Gott oder so. Und erst recht kein christlicher oder religiöser Gott.
Mhm.
Ja, aber das ist so die so Magie im Alltag und sowas, wo ich mich manchmal drauf besinnen kann und vertrauen kann. Das ist wird schon so.
Ja, man in AA sagt man, also im amerikanischen AA sagt man, wenn man nicht an Gott glaubt, also GOD, dann kann man auch Group of Drunks dafür einsetzen. Mhm. Also das Meeting
das
selber.
Das ist das Meeting.
Ja, ja. Und das kann ich schon auch. Das ist so im Meeting.
Ja.
Das ist wirklich so. Also wenn neue da sind beim Meeting und die sind meistens irgendwie verzweifelt und ziemlich durch, man merkt, dass da irgendwie so ein emotionales Netz gespannt wird, was die Leute auffängt und was sie auch wirklich merken. Mhm. Ohne dass irgendjemand explizit irgendwas sagen würde zu der Person. Mhm. Aber ich habe das in meinem ersten Meeting total gemerkt, so dass ich da irgendwie so plötzlich dieses ich kann endlich atmen Gefühl hatte. Und das haben viele und man sieht das auch, wenn da neue kommen und die das haben, man merkt das einfach. So, dass es irgendwie, dass da irgendwas am Berg ist. Ja.
Mhm. Irgendwas hatte ich hier gerade noch bei AA. Ach so, ja, hier. Es gibt noch so ein paar Ausdrücke bei AA, die sich auf die Schritte beziehen.
Mhm.
Also AA sind ja also 12-Schritte-Programm. 12 Schritte müssen wir jetzt vielleicht nicht alle durchgehen. Mhm. Aber es gibt so ein paar extra Ergänzungen zu den Schritten. Und das ist einmal sogenannte, es gibt die One-Stepper. Das sind die, die kommen, Kapitulation machen und dann fertig. Dann gibt es die Two-Stepper, das sind die, die kommen, Kapitulation machen und dann direkt zum 12. Schritt switchen, zu denen gehöre ich, glaube ich. Der 12. Schritt ist, dass man quasi die Kunde weiterträgt, wie schön die Nüchternheit ist. Also du machst Kapitulation und dann erzählst du allen davon. Und die ganze innere Arbeit, die dazwischen liegt, die machst du halt nicht. So, du machst keine Inventur, du machst keine Wiedergutmachung, du machst nix. So, aber du erzählst allen, dass sie doch auch jetzt bitte nüchtern sein sollen.
Verstehe.
Da kann ich mich sehr mit identifizieren.
Ja, das habe ich auch gemacht. Aber ich muss sagen, dass ich trotzdem diese Arbeit, die dazwischen liegt, habe ich dann hinterher gemacht. Also als Dritten. Ich habe kapituliert, dann habe ich angefangen, allen davon zu erzählen. Und in diesem Erzählvorgang sozusagen habe ich dann diese ganzen, dieser ganze Shit, den man halt macht. Inventur und so, ohne das so zu nennen. Ich habe das immer noch nicht formal gemacht. Und ich habe immer noch, ich möchte immer noch unbedingt auch jemanden interviewen, der das alles mal durchgearbeitet hat, weil ich das wirklich interessant finde. Also einfach diese formale Seite davon. So dieses Aufschreiben, dieses Listen machen und so. Ich finde das alles eigentlich total gut.
Ja. Genau, das ist, also One-Stepper, Two-Stepper, dann gibt es den 13. Schritt.
Ja, den habe ich auf jeden Fall gemacht. Erst den 1., dann den 12., dann den 13. und dann alle anderen.
Ja, der 13. Schritt ist, sich an Leute ranzumachen, die gerade frisch ins Meeting kommen und gerade ganz frisch sober sind. Und also meistens Männer, die sich an Frauen ranmachen.
Ja.
So rum ist es, kommt so häufiger vor. Ich weiß nicht, wie rum das jetzt
bei dir war. Also ich war kein Predator, glaube ich. Also ich habe niemanden, der früh nüchtern war, irgendwie bezirzt. Ich glaube hauptsächlich deswegen, weil ich da nicht die, also weil da keiner mein Typ war zu dem Zeitpunkt. Keine Ahnung. Aber ja, es wurde mit mir gemacht. Also das kann man schon sagen. Ja, weil man ist ja auch am Anfang in den Meetings, man ist ja so emotional, du bist ja irgendwie praktisch völlig wehrlos. Du hast all diese Emotionen auf einmal, mit denen du überhaupt nicht dealen kannst. So ist alles super intensiv. Und was auch immer man da fühlt, ne, man denkt dann halt sofort, ah ja, das ist wahrscheinlich Liebe. So, oh, ich habe ein Gefühl.
Ja.
Ja, das muss dann von dieser Person hier ausgehen, die eine Lederjacke trägt in meinem Fall und geheimnisvoll guckt.
Ja, ich hatte da das Glück, dass ich, glaube ich, 2 Jahre mindestens sober war, bevor ich in mein erstes AA-Meeting gegangen bin.
Ja.
Da war ich schon immun.
Ja.
Und eher so drauf, dass ich dachte, ja, ich muss nicht jede Telefonnummer mitnehmen. Also was eine total schöne Sache ist, dass wenn du da ankommst und irgendwie neu bist, so du kriegst die Telefonnummern von Leuten und du kannst dich da wirklich melden, wenn du irgendwie Issues hast und es ist wirklich auch ernst gemeint so. Aber natürlich gibt es nicht umsonst diesen Begriff des 13. Schrittes, dass es manchmal Typen geben kann, die etwas überenthusiastisch sind, ja, sage ich mal.
Ja, ja, absolut. Das gibt's. Man wird auch angegraben natürlich. Man ist natürlich auch super interessant, wenn man neu ist. Ne? Du bist ja immer irgendwie dann die interessanteste Person auf eine Art. Das sollte ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen, weil es Leute mega abschreckt. Aber es ist schon so, ne? Wenn ich weiß noch, als ich.
Oder total anzieht. Also,
ja. Ja, das stimmt. Ja. Aber ich weiß noch, als ich mit Joe in Zypern, da habe ich auch drüber geschrieben, als wir da in Meetings gegangen sind, waren wir natürlich, also wir waren halt nicht nur die, zwar die wenig, es gab da weniger Frauen in den Meetings einfach. Und auch in unserem Alter und dann auch noch Ausländerinnen. So, also wir waren natürlich die Stars, wenn wir da aufgeschlagen sind und wir hatten halt sofort auch Game bei den Typen, logischerweise.
Es gibt noch eine Zahl, die in meiner alphabetisch sortierten Liste natürlich alle beieinander stehen. Mhm. Und zwar 90 in 90 oder 90
oh,
in
ja.
90.
90, 90.
Das ist sowas, das hört man auch, wenn man ganz neu ist, das wird einem unter Umständen empfohlen, 90 Meetings in 90 Tagen zu machen. Also jeden Tag in ein Meeting zu gehen in den ersten 3 Monaten. Wie gesagt, ich habe das logischerweise nicht gemacht, weil ich 2 Jahre sober war und dachte, ja, nee. Also es wurde mir auch empfohlen.
Echt?
Ich war so, ja.
Noch nach, ja, ja. Nach 2 Jahren noch? Das
nach
ist total
2 Jahren.
Irre.
Irre. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich war dann auch so, also, nee. Also ich gehe auch nicht mehr wirklich zu AA, ne, muss ich auch an dieser Stelle mal sagen. Aber
ja, ich gehe einmal die Woche, wenn ich es schaffe, manchmal auch eben weniger. Und ich habe das von Anfang an so gemacht. Ich habe nie 90-90 gemacht. Ich hatte also damals schon, hallo, ich hatte einen Job. Und vor allem, also ich meine, so jeden Tag irgendwo hingehen, wohin auch immer, ist also wie soll das gehen? Das geht halt, wenn du wirklich nichts anderes zu tun hast. Also auch wenn du nichts anderes mehr hast. Und es gibt natürlich Leute, die haben nichts anderes mehr und da ist es total okay. Also die haben halt keine Family mehr, die haben halt keinen Job mehr, die haben alles versoffen, das gibt's durchaus. Und ich glaube, dafür ist das auch gedacht mit den 90-90, aber eine Person, die halt noch halbwegs, also die halt so wie ich an einem relativ frühen Punkt aufgehört hat, die High Bottom ist, können wir auch gleich nochmal klären, was das ist, die ist in der Regel zeitlich gar nicht in der Lage, jeden Tag in ein Meeting zu gehen. Plus, wenn du irgendwo auf dem Land wohnst, da gibt es nicht jeden Tag ein Meeting. Das geht also gar nicht. Das geht sowieso nur in den Großstädten. Und wenn überhaupt, ich weiß nicht, ob es, also in Berlin geht das auf jeden Fall. In kleineren Großstädten, ich weiß gar nicht, ob es in Hannover gehen würde. Gibt es da jeden Tag ein
Meeting? Du könntest schon mehrfach auch jeden Tag in ein Meeting gehen, ja.
Okay, krass. Ja.
Also auch wenn man ein bisschen offen ist, auch ob man kann, wenn man auch mal zu NA geht oder so, dann könnte es auf jeden Fall deinen Tag ganz, also kannst deine Woche schon um Meetings zum Rumplanen. Ich meine, es macht halt dann Sinn, wenn man gerade nicht so richtig weiß, wie man seine Zeit füllen soll. Und gerade wenn man irgendwie abends alleine ist und das für einen ein Trigger ist, alleine zu Hause auf dem Sofa zu sitzen und da noch nicht so wirklich irgendwas Neues ist, dann klar ist das ein total guter Ratschlag, einfach immer in Meetings zu gehen.
Mhm.
So, da hast du halt Gemeinschaft, da beschäftigst du dich damit, du musst da nicht viel machen, du kannst da einfach sitzen und ja, und halt nicht trinken. Und das ist halt sowieso das, worum es da geht, irgendwie am Anfang.
Ja, total.
Also später auch noch, aber sozusagen nicht trinken, so egal, was dabei hilft.
Genau, wenn die Alternative trinken ist für einen, also wenn für dich die Alternative trinken wäre, dann solltest du jeden Tag das Meeting wählen stattdessen. So. Das war halt bei mir nie so. Ich hatte schon, also ja, bei mir hat das halt einmal die Woche gereicht. Und ich mache es aber auch immer noch, jetzt im 7. Jahr, immer noch mega gerne einmal die Woche. So.
Ja, und ich glaube auch, wenn man ein Meeting hat, ein Stammmeeting oder ein Home-Meeting, dann, also eins, wo man einfach regelmäßig ist und wo man dann die Leute kennt und wo man sich wohlfühlt, dann macht das auch Sinn. So ist das auch gut. Aber ich glaube, das ist halt auch nicht selbstverständlich, dass man sowas findet. Gerade in den Nicht-Großstädten und auch vielleicht in Großstädten kann das auch schwierig sein. Also ja.
Ja.
High Bottom und Low Rock Bottom.
Genau.
Hatten wir noch.
Rock Bottom ist der Tiefpunkt. Das wird, also Rock Bottom, ja, was stellt man sich da drunter vor? Man stellt sich eigentlich vor, im Prinzip, dass man in der Gosse liegt. So, das ist Rock Bottom immer in meinem Kopf. Ich sehe dann immer, wenn ich Rock Bottom höre, dann sehe ich immer so einen Typen, der auf der Straße liegt, also literally in so einer kleinen Gasse mit so Kopfsteinpflaster. Es ist Nacht und es regnet. Und der ist besoffen und liegt in der Straße. Das denke ich, wenn ich Rock Bottom höre.
Mhm. Seine Frau hat ihn gerade rausgeschmissen. Mhm.
Der ist in der Bar noch gewesen. Der Chef
hat ihn gerade, genau. Ja.
Genau, und die Bar hat
gerade
dicht
gefeuert
gemacht.
Worden.
Ja. Genau. Genau, ja.
Ja.
Und dann gibt es eben High Bottom, der also, das so, ich glaube, das ist ja auch erst ein paar Jahre alt, ne, dieser Begriff, der sich halt eingebürgert hat für Leute, die halt an einem noch, in Anführungsstrichen, okayen Punkt ihres Trinkens schon aufgehört haben. Also die halt ihren Tiefpunkt so hoch ansetzen, dass sie da eben noch sehr viel hatten. So, also Job, Familie, Führerschein, Gesundheit und so weiter.
Ja, ich find das Konzept vom Rock Bottom, da haben auch ein paar in der Instagram-Community gesagt, dass sie sich wünschen, dass wir darüber sprechen. Und ich finde das Konzept an sich ein bisschen schwierig, weil es eben genau so klingt wie, okay, du musst ganz unten sein. Und es gibt aber, wenn es um Sucht geht, gibt es kein ganz unten, weil ganz unten ist tot.
Ja.
Und es geht immer noch tiefer.
Ja.
Und es ist so ein Klischee, glaube ich, auch im Kopf von vielen Menschen, dass man erst ganz unten angekommen sein muss, damit es dann nur noch nach oben geht.
Mhm.
Oder damit man überhaupt dann auch loslassen darf. Also, und das ist irgendwann, und das dachte ich auch tatsächlich, als ich noch getrunken habe, dass es irgendwann den Punkt gibt, an dem ich so unten bin, dass ich aufhören muss.
Mhm, genau.
Und den gibt es nicht.
Ja.
Weil es geht immer noch schlimmer und du kannst immer noch weitermachen. Du kannst 10-mal in einem Entzug gewesen sein. Du kannst deinen Job verloren haben, du kannst deine Wohnung verloren haben, du kannst immer noch weitermachen. Ja. Und das ist aber so ein Gedanke, glaube ich, den viele haben auch oder den ich hatte, um mich selber zu beruhigen, naja, wenn es so schlimm wäre, dann würde ich aufhören.
Mhm, genau.
Und bis es aber so schlimm ist, sind schon genug Sachen passiert, die eigentlich schon auch schlimm genug gewesen wären, um aufzuhören.
Mhm.
Und für mich war nie der entscheidende Moment war kein Tiefpunkt. Und das ist auch was, wo Leute gerne dann auch nachfragen, auch wenn wir jetzt so gefragt werden, und wie hast du es gemerkt und so.
Ja.
Und dann stellen die sich vor, keine Ahnung, liegst im Krankenhaus mit einer Alkoholvergiftung und denkst dir, nein, nie wieder.
Ja, genau.
Oder so. Mhm. Und natürlich gibt's das. Natürlich gibt's diese Aufwacherlebnisse von Leuten, die sich selber angucken und denken, what the fuck, das wollte ich nicht. So geht's nicht, ich brauche Hilfe. Natürlich gibt's das.
Ja.
Aber für mich war der Moment, in dem sich was gedreht hat, war ein heller Moment und war ein schöner Moment. Und war der Moment, in dem ich festgestellt habe, es geht anders. Und ich habe es verdient, ein besseres Leben zu haben. Ich muss mir nicht selber wehtun. Ich darf glücklich sein und ich will leben. So, es war ein lebensbejahender Moment. Und deswegen würde ich halt sagen, so, da war nichts Dunkles.
Hm.
Dunkel war die ganze Zeit davor, sondern es war eher so, dass durch diese ganze Dunkelheit irgendwann so ein Lichtstrahl durchgebrochen ist. Und das war der Moment, in dem ich gemerkt habe, ach ja, ich kann ja was verändern. So, das war ein Moment, in dem irgendwie Mut da war und in dem ich ausgeschlafen war und irgendwie außerhalb von meinen normalen Strukturen. Und ich habe daran sehr, sehr schöne Erinnerungen. Und damit will ich überhaupt nicht sagen, dass das der Weg ist, wie das sein muss. Aber manchmal gibt es diese hellen, schönen Momente, in denen man das Gefühl hat, da ist so Möglichkeitsenergie und jetzt kann ich was verändern. Und ich will nur nicht, dass Leute die verstreichen lassen, weil sie denken, ja, es ist, geht ja auch noch schlimmer. Ich muss ja erst ganz unten sein.
Mhm.
So.
Ja. Ja, voll. Ich habe auch immer, also bei mir war das war mein totales Mantra. Es ist noch nicht so schlimm wie die anderen Leute, zum Beispiel in meiner Familie. Und dann später, als es dann immer schlimmer wurde, es ist noch nicht schlimm genug.
Mhm.
Aber ich habe also, ja, bei mir war es die Gewöhnlichkeit. Bei mir war wirklich der Tiefpunkt war so die Gewöhnlichkeit. Ich habe halt irgendwie den 100. sehr gewöhnlichen Kater gehabt. Also ein schlimmer Kater, aber jetzt auch kein, ne, ich bin nicht im Krankenhaus aufgewacht und auch nicht im Knast so. Sondern es war halt ein ganz gewöhnlicher Kater und ein ganz gewöhnlicher Tag und ein ganz gewöhnlicher Shit, den ich einfach schon seit Jahren gehasst habe. So, es war nichts Besonderes daran. Es war auch nicht hoffnungsvoll. Es war einfach so langweilig und leer. Und das, und ich war einfach müde. So. Also es war eine sehr ereignislose Sache eigentlich. Und warum gerade dieser Tag, warum gerade dieser Kater, warum gerade dieser Sommer so? Keine Ahnung. Wirklich nicht. Es war nichts Besonderes daran.
Ich finde dieses Bild, ich habe das mal in einem Podcast über Sektenaussteiger gehört, wo sie gefragt wurden, wann sie das gemerkt haben oder wie sie das gemerkt haben, dass sie in einer Sekte sind und dass das nicht in Ordnung ist, wo sie gerade sind. Und da verwendet eine von denen das Bild von so einem Regal, was an der Wand angebracht ist und es wird immer was Neues draufgelegt und es wird noch ein Buch draufgelegt und hier wird noch was draufgelegt und da wird noch was draufgelegt. Und du weißt gar nicht genau, was es ist, aber plötzlich kracht dieses Regal von der Wand. Und du weißt sozusagen nicht, welcher Teil davon war denn jetzt zu viel? Es war halt einfach zu viel. Und dieser Punkt, an dem es kracht, wirkt beinahe zufällig, weil du gar nicht gesehen hast, was sozusagen in der Wand mit den Dübeln und den Schrauben und sonst was da passiert ist. Also es ist einfach dieser Moment von, oh, ist das zu viel? Und plötzlich ist da halt plötzlich ist da was anderes.
Ja, ja.
Fand ich ein schönes Bild.
Ja.
Ja, wir sind auch jetzt schon eigentlich ganz schön weit mit unserer Zeit.
Oh Gott, das ist eine Stunde gewesen, krass.
Ja.
Okay. Also dann.
Wir haben eigentlich noch ein paar Wörter, oder?
Doppelfolge.
Yay, eine Doppelfolge. Ja,
ja, cool. Okay,
ja,
cool.
Ja, wir haben jetzt ganz viel AA gehabt und so und vielleicht finden wir noch ein paar an.
Ja.
Ja.
Es gibt ja auch so Grauzonenbegriffe.
Die kommen dann nächste Folge.
Genau, cool.
Ja,
dann
gut.
Bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge.
Schönen Sonntag.
Schönen Sonntag.
Bye.
Bye.
Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda Mag, Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady-Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du uns Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.